Willkommen zum E-Com Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem Online-Shop endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status quo durchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bittmann.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im E-Com Secrets Podcast. Und auf diese Podcast-Episode freue ich mich schon tatsächlich seit einigen Wochen. Wir mussten einmal den Termin verschieben, denn wir haben heute einen wunderbaren, ja, Interviewpartner, und zwar den lieben Alon Kohlmann-Lernen. Und er zeigt uns heute oder erklärt eigentlich dir heute, lieber Zuhörer, wie man es schafft, über 1 Million Bücher zu verkaufen. Super spannendes Thema. Erstmal Servus, hallo, wie geht's dir?
Moin Daniel, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
Sehr cool. Freut mich auch, dass du hier am Start bist. Ich glaube, wir kennen uns über einen gemeinsamen Freund. Weiß nicht mehr genau, wie die Connection stattfand. Ich habe auf einmal über Instagram hatten wir ein bisschen hin und her geschrieben und fanden die Idee ganz toll, hier mal eine Podcast-Episode aufzunehmen. Genau das tun wir heute. Und wie bei jedem Interview, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, 1 Million Bücher, das ist natürlich eine geile Hausnummer. Wie bist du da hingekommen? Wie war dein Werdegang? Was ist deine Heldengeschichte?
Ja, sehr gute Frage. War natürlich, ehrlich gesagt, ein super, super langer Weg. Also nochmal ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Alon, bin 29, wohne in Berlin und bin schon länger im Bereich Gesundheit, Food, E-Commerce unterwegs. Hab da dort aktuell 2 operative Firmen hier in Berlin mit 2 verschiedenen Brands. Eins ist eine Personal Brand, da machen wir Jasper Carven, mein bester Kumpel und Geschäftspartner sozusagen. Und die andere Brand heißt Flora Nutris, ist eine D2C-Brand für vegane Supplements. Und jetzt Anfang nächsten Jahres launchen wir noch eine weitere Brand mit ein bisschen anderer Positionierung. Ansonsten, was mache ich sonst noch so? Ich habe mich dieses Jahr wirklich super stark auf das Thema D2C konzentriert. Habe auch selbst angefangen, eigene erste Investments zu machen in andere Startups. Und genau, wollte eigentlich schon immer Unternehmer werden, habe mich schon immer für das Thema Gesundheit und Fitness und so weiter interessiert. Und genau, deswegen bin ich heute hier.
Sehr cool. Also herzlichen Dank, dass du heute hier mit am Start bist. Vielleicht starten wir mit dem Thema Bücher. Also da gibt es ja noch gleich ein Folgethema, was sich daraus entwickelt hat. Mich persönlich interessiert es auch, weil kleiner Funfact, ich schreibe gerade an einem Buch. Ah, cool. Deswegen ja. Super spannende Podcast-Folge auch jetzt für mich persönlich. Das heißt, wie schafft man es denn bitte, über 1 Million Bücher zu verkaufen? Was war so deine Strategie und dein Weg?
Ja, es ist jetzt die Frage, wie weit ich ausholen soll. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, vielleicht für den einen oder anderen doch ganz interessant. Also ich glaube, ich hatte relativ ähnliche Anfänge wie du. Ich habe mal so ein bisschen alles gemacht, was man online machen kann. Irgendwie angefangen bei SEO, über Nischenseiten, viel Affiliate-Marketing, dann so ein bisschen die Luft von Facebook-Ads und Co. geschnuppert, habe da Print-on-Demand-T-Shirts verkauft, FBA gemacht, irgendwie so ein bisschen auf jeden Zug aufgesprungen, den man irgendwie reiten kann. Davon hat eigentlich so gut wie nichts wirklich funktioniert. Aber aus heutiger Sicht bin ich ja super happy, dass ich diesen ganzen Weg gegangen bin und wirklich überall mal lernen konnte, wie die verschiedenen Channels und die verschiedenen Strategien und so weiter funktionieren. Irgendwann war es dann halt so, dass ich gesagt habe, hey, ich glaube, wir können da ein bisschen was Größeres drauf aufbauen. Und da habe ich mit meinem besten Kumpel Jasper unsere erste gemeinsame Firma gegründet. Angefangen haben wir damals, weil wir wirklich keine Ahnung hatten von Performance-Marketing und Online-Marketing und Co., dass wir Partnerschaften mit Influencern gemacht haben und haben dafür für große Influencer im Fitnessbereich die Programme gebaut, haben die gemeinsam gelauncht, die Influencer hatten die Reichweite, haben das dann gemeinsam umgesetzt, haben richtig coole Produkte gebaut, Kunden hatten richtig geile Ergebnisse, hatten echt Spaß dabei und haben so ein bisschen unser erstes Geld verdient. Wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass so dieser Fitnessbereich an sich eigentlich Spaß macht, ja, aber es uns, glaube ich, uns mehr erfüllt, wenn man, ich sag mal, die echten Probleme angreift. Also es ist cool, wenn irgendein Bodybuilder 5 Kilo mehr auf der Bank drücken kann, sage ich jetzt mal, aber eigentlich gibt es halt wirklich Leute, die übergewichtig sind, sich ungesund ernähren und dadurch eben zig Folgeerkrankungen entstehen, die halt einfach super, super, kacke sind und super schrecklich für die gesamte Gesellschaft sind. Und so haben wir dann angefangen, die Jasper Carven Brand, also diese Personal Brand aufzubauen. Er war damals schon Ernährungsberater gewesen, hatte so einen ganz, ganz kleinen YouTube-Channel mit irgendwie 5.000 Followern oder so oder 10.000, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber wir haben dann gemerkt, hey, mit dem Channel und mit der Brand erreichen wir eigentlich Leute, die, ich sag mal, keine Sportler sind, sondern Otto-Normalverbraucher sind. Und da kann man eben mit wenigen kleinen Änderungen in der Ernährung oder im Alltagsverhalten einfach einen riesengroßen Impact erzielen. Und das hat uns einfach super angetrieben, hat uns mega Spaß gemacht. Genau, und so ist dann weitergelaufen. So haben wir angefangen, die ersten Online-Kurse zu machen, die ersten E-Books zu machen. Und so ging es dann langsam zum Thema Buch, zum Printbuch über. Und genau, soll ich direkt noch weiter ins Detail springen, Daniel, oder sagst du erstmal kurz Verdauung, hast du da eine Zwischenfrage noch zu?
Genau, also ich jump gerne dann immer mit rein, wenn mir sofort eine Frage in den Sinn kommt. Was mir jetzt spontan mal einfällt zu dem Buch, du hast gesagt, ihr hattet jetzt Online-Kurse, auch so E-Books. Wie bist du denn herangegangen? Weil ich kann mir vorstellen, dass von den Zuhörern jetzt der ein oder andere eine Brand hat, wo gegebenenfalls ein Buch tatsächlich auch Sinn macht zur Kundenakquise. Mhm. Wie bist du denn da so grundsätzlich vorgegangen? Hast du dich hingesetzt monatelang, hast du selber geschrieben? Hattest du einen Ghostwriter? Hast du vielleicht auch den Content eher diktiert und dann transkribieren lassen? Das interessiert mich zum Beispiel auch.
Ja, super, super spannende Frage. Die bekommen wir auch heute auch noch super oft gefragt. Und im Endeffekt, das erste Buch, was wir hatten, war ja ein E-Book, das hieß Hungerstoffwechsel. Und das hatte Jasper geschrieben. Also Jasper ist ja, wie gesagt, studierter Ernährungsberater, hatte vorher schon, glaube ich, ein oder zwei andere Bücher geschrieben. Also ein klassischer Autor sozusagen, also nicht jetzt irgendwie so ein Marketing-Mensch, der sich hinsetzt, um irgendwie ein Flippers-Shipping-Buch zur Kundenakquise zu machen. Und so hatten wir halt dieses E-Book und haben dann das an unsere bestehende Community gelauncht und es war so erste eigene erfolgreiche Launch in Anführungszeichen, worüber wir uns super gefreut haben. Aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass Leute das Buch an sich super geil finden, aber es doch trotz 2021 immer noch einfach sehr gefragt ist, ein echtes physisches Buch nach Hause zu bekommen, das im Briefkasten zu bekommen, in den Schrank reinzustellen, da mal was nachzulesen. Und wir haben einfach gemerkt, dass Leute das Buch noch intensiver nutzen und wirklich umsetzen, wenn sie es wirklich eben ja zu Hause auf dem Tisch liegen haben und nicht nur irgendwie ein PDF ist, was man so auf dem Mac mal so durchscrollt.
Es ist total wertiger auch. Ja, ich kann es zu 100% nachvollziehen. Was ich zum Beispiel immer mache, ist, ich kaufe mir Hörbücher. Wenn mir das Buch gefällt, dann kaufe ich es trotzdem noch in der physischen Version, weil ich habe das auch gerne im Regal. Wenn wir jetzt hier über 1 Million verkaufte, vor allen Dingen als quasi Free-Plus-Shipping-Modell verkaufte Bücher sprechen, da gab es sicherlich das ein oder andere Learning, vielleicht auch das ein oder andere Fuck-up. Was kannst du da irgendwie uns so ein bisschen reinholen?
Ja, super, super viel. Ich würde mal zurückspringen zu dem Punkt, wo wir eben dieses E-Book hatten und dann die Community uns praktisch, oder die Idee der Community das war, das Buch mal irgendwie drucken zu lassen. Und also wir hatten zu dem Zeitpunkt wirklich keine Ahnung, wie E-Commerce funktioniert. Da gibt's ja ganz andere Themen. Wenn man halt irgendwie ein Online-Marketer ist, hat man halt irgendwie Online-Kurse, man verkauft was und es kommt irgendwie Geld rein und dann freut man sich im besten Fall. Aber gerade beim Thema E-Commerce muss man sich ja Gedanken um Logistik machen. Man muss echt Ware bestellen, man muss Lieferzeiten beachten und die ganze Thematik. Und wir sind ein bisschen blauäugig, naiv, glaube ich, reingesprungen, dachten, okay, wir drucken das Buch einfach mal und gucken dann, wie das funktioniert. Ja, dementsprechend hatten wir halt super viele Learnings und super, super viele Fuck-Ups auch. Und was eigentlich eine lustige kleine Story ist, wir hatten das Buch dann gedruckt gehabt, hatten dann einen Logistiker gefunden, bei dem dann die meisten Marketer und Nicht-Marketer auch sind in Deutschland, den kennt man ja, den lieben Robert von Logistico. Und ich hatte da angerufen, meinte, hallo Robert, ich habe irgendwie hier ein paar Bücher, wir wollen ein paar Bücher verkaufen, ich schätze mal, dass es jetzt so 500 im Monat oder so sind, kannst du die für uns verschicken? Meint er, klar, schick einfach rüber und dann machen wir das. Und das Lustige war dann im Endeffekt, dass aus diesen 500 Bücher im Monat, die wir angeplant hatten, dann zu den Hochzeiten irgendwie 5000 am Tag wurden, was dann doch teilweise zu einigen Problemen und Komplikationen geführt hat.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie hat dann der Robert reagiert? Was war dann die Lösung darauf?
Er hat tatsächlich einfach super viele Frauen eingestellt, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, außer unsere Bücher in Umschläge zu packen und die zu verschicken. Wobei man sagen muss, es hat nicht immer ganz gut geklappt, wie wir es das vorgestellt haben, was dann leider ein bisschen sehr starkem Supportaufwand bei uns geendet hat. Also wir haben dann manchmal leider 1000 Tickets am Tag bekommen, weil die Bücher ein bisschen zu spät rausgeschickt wurden. Was ich aus heutiger Sicht definitiv anders machen würde und dann den Facebook-Hahn und Native-Hahn ein bisschen zudrehen würde. Aber das war schon ja eine lustige Zeit auf jeden Fall.
Spannend, dass du das sagst. Wir haben in der Vergangenheit, in den letzten paar Jahren auch immer mal wieder so Free-Plus-Shipping-Produkte ausprobiert. Jetzt nicht Bücher, sondern halt einfach andere physische Produkte. Es ist so ein ganz schmaler Grat zwischen, okay, ist es total geil, so viele Kunden zu gewinnen oder auf der anderen Seite die Profitmarge zu haben, beziehungsweise auch den Kundensupport im Vorfeld abzuschätzen. Also ich habe da schon auch die wildesten Sachen miterlebt und ich glaube, du kannst das komplett nachvollziehen.
Absolut,
Jetzt habe ich mal eine Frage. Jetzt hast du gerade gesagt, Facebook und Native. Was waren denn so, waren das so eigentlich die zwei stärksten Kanäle, wo du das Wachstum durchgeballert hast?
Ja, absolut. Also ganz zu Beginn haben wir nur Facebook gesetzt. Und um es mal vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen, das lief definitiv nicht von Tag 1 an so super. Also es lief sogar relativ beschissen, die ersten Monate tatsächlich. Der wir halt irgendwie keine Ahnung hatten, wie man gute Ads macht für so ein Produkt, wie man die Logistik irgendwie kosteneffizient umgesetzt bekommt, wie man die Ware halt kosteneffizient bestellen kann. Und dementsprechend sind wir, wie gesagt, mit Facebook gestartet, hatten da super hohe CPAs, hatten ein relativ geringes Volumen. Und ich weiß auch noch, dass ich einmal da gesessen habe und habe meinem zweitbesten Kumpel damals unseren Ad-Account gezeigt. Und ich meinte, irgendwie verlieren wir jeden Tag ganz schön Kohle. Und er meinte einfach nur, okay, wie lange könnt ihr das noch machen, bis ihr irgendwie bankrott seid, mehr oder weniger? Das war halt eine gute Frage, die mich so ein bisschen wachgerüttelt hat. Weil klar, du bekommst Kunden rein, aber um so einen Funnel halt profitabel zu bekommen, ist halt irgendwie eine ganz andere Hausnummer. Und was dann so wirklich den Stein ins Rollen gebracht hat, war dann wirklich einfach super starker Fokus auf geile, authentische Copies, auch zum Großteil Long-Copies mit der authentischen Story über das Buch und einfach super, super starker Fokus auf die Creatives. Und das war so ein bisschen der Stein, der ins Rollen gekommen ist, indem wir uns halt viel mehr darauf fokussiert haben im Vergleich zu, also das ist auch schon ein paar Jahre her und früher hat man ja super oft über die wildesten Targeting-Möglichkeiten gesprochen und die krassesten Biddings, Manual Bidding, 20-facher CPA auf dem Budget und so weiter. Aber im Endeffekt, was uns immer und heute auch immer noch die besten Erfolge bringt, sind einfach geile Copies und geile Creatives.
Unterschreibe ich zu 100%. Die Zeiten sind so langsam vorbei, wo man den Algorithmus hacken kann, in Anführungszeichen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass du, wenn du sagst, okay, ihr habt dann gemerkt, okay, Longform-Copy, allgemein Fokus auf Copies und Creatives, bessere Creatives war der Schlüssel. Ich kann mir gut vorstellen, seid ihr dann tiefer in die Zielgruppe rein? Habt ihr da mit euren Kunden gesprochen? Habt ihr genau recherchiert, welche Wörter verwenden die? Was sind die Painpoints und sowas, oder?
Absolut, also das ist wirklich key. Also du musst einfach wirklich zu 100% wissen, wer ist deine Zielgruppe? Welche Probleme hat die, welche Hoffnungen hat die, was hält die nachts wach, worüber machen die sich Sorgen, welche Emotionen herrschen da einfach, und das ist einfach das absolut Allerwichtigste, und das muss man halt dementsprechend schaffen, dann durch die Creatives oder die Ads, die man insgesamt macht, zu spiegeln, also da die Leute abzuholen, und dann ist auch egal, welchen Channel man benutzt, also klar, es funktioniert nicht jeder Channel so performant, aber wie gesagt, da haben wir halt durch dieses Wissen, was wir eben aufgebaut haben, durch die enge Community, die wir hatten, durch den zu dem Zeitpunkt auch sehr starken Support, hat man ja trotzdem dann viel rauslesen können zwischen den Zeilen. Und dann haben wir dann auch noch auf andere Channel über das ganze Thema erweitert. Und auch Native Ads haben wir auch super viel gemacht, das hattest du ja auch gefragt. Waren auch teilweise einer der größten Spender bei Outbrain. Bei Taboola weiß ich gar nicht genau, aber haben da auch super viel getestet und hat auch echt Spaß gemacht damals.
Das hört sich super spannend an. To be honest, ich habe zero Experience mit Native Ads. Ich habe ein paar gute Freunde, die vielleicht, die kennst du wahrscheinlich dann auch, wenn du, die sind wahrscheinlich auf einem ähnlichen Spending-Level. Was kannst du uns da so ein bisschen mal reinholen? Weil ich glaube, in dem Podcast, ich habe noch nie wirklich über Native Ads gesprochen. Jetzt haben wir jemanden, der hier richtig viel Geld ausgegeben hat. Was ist vielleicht so der größte Unterschied zu Facebook-Ads? Fangen wir mal so an.
Ja, vielleicht nochmal, um auch nochmal einen Schritt zurückzugehen. Ich weiß gerade, ob alle wissen, was Native Ads sind. Also wenn ich Native Ads sage, meine ich im Endeffekt die kleinen nativ eingebundenen Werbeanzeigen mit Bild und Headline und ab und zu einer kleinen Description, die man auf den klassischen Nachrichtenseiten findet, die dann unterhalb des Artikels eingebunden sind, die dann praktisch aussehen oder die eine Content Recommendation sind, aber eine bezahlte sozusagen. So viel dazu. Was war jetzt deine Frage nochmal genau gewesen, wie wir das gemeistert haben?
Also erstmal würde ich den großen Unterschied zwischen Facebook-Ads und Native-Ads machen, denn viele, die hier immer zuhören, ich würde mal sagen, 99% der Zuhörer machen Facebook-Ads, und das ist so das Lieblingsthema. Aber ich höre immer wieder auch Stimmen so, hey, was gibt's denn anderes, so TikTok, Native, Snapchat und sowas. Was sind denn für dich so die großen Unterschiede?
Ja, also der Hauptunterschied ist eben praktisch meiner Meinung nach der Kontext, wo der User sich bewegt. Also bei Facebook und Instagram und Co. ist es halt irgendwie ein Social Network, wo man irgendwie sich mit Freunden unterhält, private Bilder shared und so eine Geschichten. Und wenn man auf einer Nachrichtenseite ist und vielleicht irgendwie gerade einen Artikel über die Corona-Maßnahmen auf welt.de. gelesen hat, dann hat man einfach eine andere Erwartungshaltung an eine Ad, auch wenn es vielleicht unterbewusst ist. Das heißt, die Ads, die man da ausspielt, müssen jetzt nicht aussehen wie, also die Bilder müssen nicht aussehen wie weitere Nachrichtenartikel, aber die Headlines zum Beispiel sind halt zum Großteil so geschrieben wie vielleicht eine Bild-Headline, wenn man eine hohe CTR haben möchte, in Anführungszeichen. Und dann, was halt auch super viele machen, was wir halt auch gemacht haben, ist, dass man nach dem Klick auf die Ad bei einer Native-Ad nicht direkt auf eine Sales-Page oder so verweist, sondern erstmal so ein Pre-Lander hat, wo man eben auch selbst einen Artikel schreibt, der halt, ich sag mal, relativ zeitungsmäßig aussieht und auch relativ zeitungsmäßigen Content hat und auch teilweise auch in einer dritten Person geschrieben ist, dass es so den Eindruck erweckt, das wäre ein organischer Artikel, der irgendein Thema bespricht, wo man von da aus dann eben zu eins weiterklicken kann zu einer Sales-Page oder zu einer Seite, wo man irgendwie eine Conversion abliefern kann.
Würdest du schon fast sagen, dass die Native Ads schon fast ans Thema Clickbait rangehen?
Ja, super viele. Also die Policies bei Native sind deutlich softer bei den meisten Netzwerken im Vergleich zu Facebook, Google und Co., was dann dazu führt, dass halt viele das wirklich sehr, sehr stark ausreizen und teilweise auch wirklich ganz komische Sachen verkaufen. Und also wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit mit Native, worüber ich sehr dankbar bin, aber es ging dann auch dem Ende zu, da halt extrem viele Copycats einfach alles eins zu eins bei Native nachgebaut hatten, was wir haben, hatten die gleichen Bilder benutzt, die gleichen Artikel benutzt und dann, wenn halt irgendwie zwei Ads unter einem Zeitungsartikel sind, die praktisch genau gleich aussehen, verlierst du halt so viel Traffic, deine CPCs gehen so hoch und es ist einfach viel, viel stärker Competition getrieben, die Performance dort, als auf Facebook meiner Meinung nach.
Was ich ganz spannend finde, ist, was du gerade gesagt hast, dass noch eine Landingpage oder eine Pre-Sale-Page, ein Lander, irgendwas dazwischen ist, bevor man eigentlich zu der Produktseite kommt oder zur Sales-Page. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch definitiv helfen kann bei den Facebook-Ads, wenn ich jetzt in die nächsten Monate reindenke. Denn ich meine, was ist der große Vorteil bei den Facebook-Ads? Der Algorithmus weiß ganz genau, wer braucht jetzt dieses Produkt zu dieser Zeit mit dieser Botschaft. Ja. Aber eine Sache, die ich so gemerkt habe, und das haben wahrscheinlich viele Advertiser gemerkt, dass seit Apple die Änderung gemacht hat, dass die Ads oder dass die Kampagnen teilweise uneffektiverer werden, war das ein Wort, weiß ich nicht, aber wenn man immer noch die Skills hat, die Leute erstmal zu preframen, wie zum Beispiel mit so einer Pre-Sale-Page dazwischen, bevor die Leute das Produkt sehen, quasi Copywriting 1x1, sprich Zielgruppenkenntnis 1x1, wenn man dazu in der Lage ist, dann ist man natürlich auch post-iOS 14 immer noch auf der Gewinnerseite. Und ich glaube, dass da gerade sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Hast du da eine Meinung dazu?
Also klingt erstmal super logisch für mich. Wir haben es selbst, ich glaube, relativ wenig getestet mit Pre-Landing bei Facebook. Also der große Vorteil bei Facebook, den du ja auch hast in der Copy und im Creative an sich, du kannst die Leute halt auch schon durch die Copy einfach viel, viel mehr vor- oder viel mehr pre-frame im Vergleich zur Native-Ad, weil du bei der Native-Ad hast du halt irgendwie nur einen Titel, der irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Zeichen er haben kann. Im Endeffekt ist es halt irgendwie ein halber Satz oder ein Dreiviertelsatz. Und da hast du halt bei Facebook den Vorteil, dass du halt in der Copy an sich schon viel mehr vorframen kannst. Aber ansonsten, ich meine, wenn ihr die Erfahrung gemacht habt, dass das super gut funktioniert, dann wird das auf jeden Fall so stimmen, denke ich mal.
Super spannendes Thema. Ich halte dich da gerne auf dem Laufenden.
Ja, gerne.
Ich wechsle mal das Thema weg von den Native Ads. Und du hattest mir auch im Vorgespräch erwähnt, dass ihr durch diese ganzen Neukunden, die ihr da gewonnen habt, euch darauf fokussiert habt, eine wirklich starke Community aufzubauen. Was war denn vielleicht da so der Gedankengang? Wie hat das funktioniert? Wie kann ich mir das vorstellen? War das vielleicht eher eine Facebook-Gruppe? War das ein Forum? Genau.
Ja, gerne. Also als Medium an sich haben wir immer Facebook-Gruppen genutzt und dadurch, dass wir einfach so viel Neukunden bekommen haben, konnten wir dann per CRM, per E-Mail-Marketing oder per Danke-Seiten einfach in Facebook-Gruppen reinschieben und da die halt dann betreuen mit Free-Content, mit Coaches, die wir intern haben. Das ist halt eine Sache, die man machen kann, aber im Endeffekt, du musst halt, oder unsere Erfahrung ist, dass man halt viele Channels bespielen muss und gerade wenn man irgendwie die Community irgendwie stark aktivieren möchte und irgendwie auf einen Launch vorbereiten möchte beispielsweise, macht es eben dann logischerweise Sinn, die über verschiedene Touchpoints irgendwie aufzuladen, zu emotionalisieren. Aber Facebook-Gruppen an sich haben eine super große Rolle gespielt, dann natürlich Social Media organisch an sich und E-Mail-Marketing, CRM, da haben wir aber auch immer super viel Sachen gemacht. Also würde ich sagen, das ist so diese diese drei Thematiken sind, wenn du jetzt irgendwie fragst, um welches Medium es geht. Und ansonsten glaube ich, dass man ja einfach mit den Leuten reden muss, kommunizieren muss, wie mit einem, ja, mit einem guten Freund. Also nicht irgendwelche Corporate-E-Mails rausschicken und sich so ausdrücken, wie kein normaler Mensch auf der Welt spricht, sondern einfach die Sprache der Zielgruppe sprechen, ihnen wirklich zuhören, ihr Feedback aufnehmen. Und dadurch kann man das dann schaffen, eine Community aufzubauen.
Ich habe die Woche ein Gespräch gehabt mit einem sehr, sehr guten Marketer aus den USA. Der hat mir Folgendes gesagt, und zwar, dass nur noch 48% der Menschen in den USA Fernsehsendern wie NBC, CNS und so weiter vertrauen. Und was ich oft sehe ist, man sieht es dann auch immer ganz gerne in so einer Shopify-Conversion-Rate, dass ja das größte Problem von so komplett frischen Brands das Grundvertrauen ist der Zielgruppe. Und ich glaube, was du mit deiner Community da quasi aufgebaut hast, beziehungsweise was du eigentlich konstant machst, ist, du baust so krasses Vertrauen auf in deiner Zielgruppe, dass die eigentlich schon fast aus der Hand fressen. Also du kannst denen ja schon fast einfach alles vorschlagen an Produkten oder Lösungen. Da ist ja einfach dieser Grundtrust einfach extrem da. In meinen Augen ist sowas ein extrem krasses Vehikel, um neue Produkte zu launchen, um ja, die Zielgruppe kennenzulernen und so weiter. Und ich glaube, das hast du ja dann auch genutzt. Du hast mir ja gesagt, ihr habt eine weitere Brand daraus quasi gegründet. Kannst du uns da mal abholen?
Ja, gerne. Also kann ich komplett unterschreiben, was du dazu sagst. Man muss halt auch super serious mit der Community sein. Man darf halt irgendwie keinen Blödsinn verkaufen. Muss halt irgendwie ehrlich zu ihnen sein, guten Content liefern und so weiter. Und was uns auch stark geholfen hat, also das kann ich natürlich nicht alles auf meine Kappe nehmen im Positiven, sondern hier unsere Personal Brand, mein Geschäftspartner. Jasper ist einfach, er ist ein super Experte auf dem Gebiet, hat eine super Autorität, auch PR-mäßig bekommen wir da super viele Anfragen, sind häufig am Satans Frühstücksfernsehen mit ihm zu sehen, was natürlich alles auf die Brand und auf die Community am Ende des Tages auch einzahlt. Das wollte ich noch ergänzen. Und ansonsten, genau, im Endeffekt, wir hatten halt diese Community und waren da super, super eng im Austausch mit den Leuten. Und es kamen halt immer wieder Fragen auf von Leuten aus der Community, die gesagt haben, hey, Jasper, du empfiehlst uns, wir sollen mehr Eiweiß essen oder wir sollen mehr Grüntee trinken. Was kannst du uns da empfehlen, um es irgendwie einfacher zu machen? Und das Thema Nahrungsergänzung hat mich schon lange auf dem Schirm. Also ich mache, glaube ich, seit irgendwie 15 Jahren Kraftsport. Für mich ist das Normalste der Welt, irgendwie ein Eiweiß zu trinken oder so. Deswegen haben wir gesagt, okay, eigentlich sind Nahrungsergänzungsmittel eine gute Möglichkeit, um zum Beispiel mehr Eiweiß aufzunehmen. Dann haben wir eben geschaut, okay, was gibt es so auf dem Markt an Marken und was bieten die an? Und dann haben wir gesehen, okay, es gibt so diese zwei Lager. Zum einen diese bunten, knalligen Marken, die vielleicht auch gut schmecken, aber häufig irgendwie aus Drittländern kommen, super schwach reguliert sind und so weiter. Super viel auf Tierleid setzen, in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite gibt's eben, ich sag mal, diese Hardcore-Öko-Marken, Bio-Marken, die tatsächlich zugegebenerweise häufig eine gute Qualität haben, aber wenn man sie dann irgendwie isst oder trinkt, wenn man einen Proteinshake trinkt oder einen Proteinriegel isst, die dann wie ein Löffel Erde schmecken. Und da ist dann dementsprechend auch keinem geholfen. Und deswegen haben wir gesagt, hey, das können wir besser. Und da haben wir halt die Marke Flora Nutris gegründet. Das ist eine Marke für, ja, rein vegane pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, die halt so die beiden Welten kombiniert. Also die Sachen sollen super schmecken, sollen super wirken, sind alle in Deutschland produziert, alle extrem stark reguliert, durch unabhängige Labore geprüft und so weiter. Aber trotzdem wird es irgendwie eine coole Brand sein, die mit einem coolen Design, eine Love-Brand eben, die coole Aktionen macht, sich einsetzt für karitative Projekte und so weiter. Und genau, das war so die Geburtsstunde von Flora Nutris. Und das haben wir dann zu Beginn an unsere, ja, bestehende Community gelauncht.
Mhm. Wie sehr habt ihr da die Community einbezogen? Also habt ihr die aktiv mitarbeiten lassen, irgendwelche Umfragen, Produkttests machen lassen und sowas?
Ja, also super, super wichtig. Gerade zum einen, um das Produkt besser zu bauen zu können, aber zum anderen auch, um die Community oder die Interessenten irgendwie aufzuladen und denen das Gefühl zu geben, oder ehrlichermaßen das Gefühl und auch die Realität, irgendwie daran mitgearbeitet zu haben. Also wir waren immer super stark im Austausch, haben Umfragen auf Instagram gemacht, haben die Leute gefragt, was finden sie gut, was finden sie nicht so gut, welche Supplements nehmen sie selbst, welche Erfahrungen haben sie schon gemacht, welche Meinung haben sie dazu? Und dadurch kann man eben zum einen ja super viel Feedback schon sammeln, bevor die Marke draußen ist, und zum anderen den Leuten das Gefühl geben, irgendwie Teil davon zu sein und es auch zum gewissen Grad auch mit geschaffen zu haben, logischerweise.
Würdest du so eine Vorangehensweise auch an jegliche andere E-Commerce-Brand empfehlen, dass wenn sie jetzt gerade einen Kunden gewonnen hat, im Shopify-Shop oder sowas, zu sagen, hey, auf der Thank-You-Page oder auch in der ersten E-Mail, hey, komm in unsere Facebook, wie sich das anhört, komm in unsere WhatsApp-Gruppe, komm in unsere Facebook-Gruppe sei der Erste, der von irgendwas erfährt. Würdest du sagen, das ist ein essentieller Bestandteil oder sollte es sein für jede E-Com-Brand?
Also ich muss, glaube ich, nicht unbedingt jetzt eine Facebook-Gruppe an sich sein, aber allgemein sage ich mal, also es sind ja super viele D2C-Brands, die jetzt gegründet werden und die einfach einen super engen Kontakt zu ihren Kunden haben, was es früher gar nicht gab als der Handel. Also der Handel gibt es natürlich immer noch super stark. Aber man sollte diese Connection, die man hat, schon sehr stark ausspielen. Also man sollte immer im Kontakt mit den Leuten sein, sollte sie immer nach ihrer Meinung fragen, nach ihrer Experience fragen mit der Brand, was sie sich noch wünschen und so weiter. Und gerade beim Thema Facebook-Gruppe, das haben wir auch gemerkt, man darf nicht unterschätzen, welche Dynamik da so eine Gruppe annehmen kann, besonders wenn da irgendwie 80.000, 90.000 Leute drin sind. Man sollte das dann nur machen, wenn man die Leute auch wirklich betreuen kann, wenn man sie gut versorgen kann, wenn man da coolen Content liefern kann und das nicht zu so einem Geschwür werden lassen, was sich nicht mehr bändigen lässt.
Ja, absolut. Du hast gemeint im Vorgespräch, dass die Brand jetzt eigentlich so, also ihr habt die gelauncht in der Community, die steht jetzt so auf den eigenen Beinen. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr macht wahrscheinlich Facebook-Werbung, vielleicht auch Native-Ads, E-Mail-Marketing. Wie sehr ist die noch abhängig von dieser initialen Community aktuell?
Ja, genau. Also wir haben natürlich immer noch eine gewisse kleine Abhängigkeit, aber geben da Gas und wollen da so unabhängig wie möglich werden und greifen da wirklich an allen Ecken und Enden an, wo man halt im Endeffekt angreifen kann. Genau, machen da super viel Facebook-Ads, Google-Ads, Native-Ads hatten wir auch zwischendurch getestet, aber das lief dann in dem Kontext oder so für ganz normale E-Commerce-Brands ist das nicht so super einfach. Da machen wir super viel Community-Building, auch in Form von der Facebook-Gruppe, machen da irgendwie gratis Challenges, irgendwie Zuckerfrei-Challenge, betreuen da die Leute umsonst und dann immer mit dem Ziel, so unabhängig wie möglich zu werden. Haben jetzt auch angefangen, noch mehr in das Fokus, ja, in den Fokus haben jetzt angefangen, noch mehr Fokus auf Offline zu setzen und haben jetzt angefangen, mit einer PR-Agentur zusammenzuarbeiten, um dann wirklich so den vollen Marketing-Mix ausschöpfen zu können.
Mhm. Macht ihr irgendwas mit Influencer-Marketing auch?
Ja, total vergessen zu sagen, ja, genau. Hatten wir auf relativ kleiner Flamme, aber haben uns in den letzten Monaten nochmal richtig, richtig Gas gegeben, haben unsere Influencer, ich glaube, irgendwie vervielfacht oder so. Und ich glaube, in den nächsten Monaten wird das noch so weiter wachsen. Ist auch ein super, super spannender Channel, logischerweise, aber ist natürlich, man muss die richtige Erwartungshaltung haben. Du kannst nicht irgendwie das Mindset haben wie bei Facebook, du gibst 1 Euro rein, kriegst 2 Euro zurück. Das funktioniert irgendwie bei den wenigsten Influencern heutzutage, weil die halt mittlerweile wissen, was sie wert sind. Früher war es ja so, dass du irgendwie riesen Influencer für einen Apfel und ein Ei bekommen hast, sozusagen, aber heute wissen die Kleinen auch schon, was sie wert sind und da ist es nicht so, dass du irgendwie X ausgibst und dann irgendwie einen positiven ROI erzeugst. Aber weißt du, bei vielen Challenges mittlerweile sehe ich es auch gar nicht mehr so eng. Also ich komme ja super stark aus dem Performance-Marketing-Background, aber was wir mit dieser Brand eben machen wollen und mit weiteren Brands, ist eben wirklich eine Brand aufzubauen, wie der Name ihnen sagt. Und da kann man halt nicht irgendwie bei jedem Euro, den man irgendwie reinsteckt, erwarten, dass er irgendwie doppelt zurückkommt. Sondern man spielt eben ein langfristiges Game, will halt coole Produkte entwickeln, das kostet viel Geld, wenn man will eine starke Community aufbauen. Man möchte oder muss nicht unbedingt bei jedem Erstkauf profitabel sein, weil man eben weiß, okay, wenn die Leute happy sind, kommen sie wieder. Und deswegen investieren wir einfach so stark in diese Marke, ohne jetzt diesen krassen Performance-Blick auf jede einzelnen Euro zu haben, die wir ausgeben.
Das unterschreibe ich zu 100%. Ich habe das so oft gesehen, dass wenn eine Brand neben ganz normalen Facebook-Ads und Performance-Marketing sich um auch diese Themen kümmert, quasi um die Brand-Awareness, um Trust-Aufbau über PR-Artikel zum Beispiel oder auch eben mit Influencern, dass es aber auch wieder direkten Impact hat auf die Facebook-Kampagnen. Ja. Denn wenn jetzt eine Person den ersten Touchpoint hatte über einen Influencer oder in einem Magazin und dann erst deine Facebook-Ads sieht, dann ist da natürlich die Profitabilität ganz anders, weil schon Grundvertrauen da ist. Deswegen, ich bin da komplett bei dir. Erwartungshaltung, Expectations muss man immer richtig setzen. Und dann spielt am Ende des Tages alles zusammen. Weil die Customer Journey ist auch in den seltensten Fällen komplett linear, dass ich klicke und sofort kaufe.
Absolut. Also man oder viele aus der Online-Marketing-Szene in Anführungszeichen sind da so ein bisschen Performance-Marketing versaut, verdorben. Die wollen ja bei allem sofort einen Return sehen und ich musste mir das auch lange abgewöhnen, dass ich nicht mehr dieses Mindset habe. Muss halt einfach diesen Glauben haben, wenn man was Cooles rausgibt, was Cooles produziert, kommt es in irgendeiner Art und Weise wieder positiv zur Brand zurück. Um jetzt einfach mal irgendwie zwei, drei Beispiele zu nennen. Wir hatten mal so eine Out-of-Home-Kampagne, hatten da mal gesagt, dass wir halt vegane Produkte haben, vegane Eiweißpulver, wir uns eben nicht so cool finden, dass viele andere Marken irgendwie Kühe ausnutzen beispielsweise oder allgemein super viel Tierleid verursachen. Natürlich hat es uns jetzt nicht krasse Sales gebracht, aber Kunden haben uns darauf angesprochen, die haben super coole, haben es am Alexanderplatz gesehen, beispielsweise hier in Berlin, fanden das super cool. Dann hatten wir sogar einige Bewerber im Interview, die meinten, hey, ich habe eure Plakate gesehen, das finde ich richtig geil, ich will auch dabei sein. Also es sind einfach viele Sachen, die man halt nicht direkt messen kann, aber ich glaube, dass sie auf unterschiedliche Arten wieder auf einen zurückkommen, wenn man da einfach ja coole Aktionen macht und für seine Kunden da ist.
Absolut, das polarisiert ja extrem, so eine Aussage zu treffen und du wirst sicherlich auch ein paar Leute damit abgestoßen haben, so
absolut,
diese,
ja.
Ich weiß nicht, klassischen Bodybuilder vielleicht, aber auf der anderen Seite, die Leute, die mit dir agreeen, das werden die loyalsten Kunden und das werden genau diese Raving-Fans, die eigentlich jede Brand braucht und haben will. Absolut. Finde ich cool, dass ihr sowas macht.
Mhm. Cool.
Cool, dann wir haben jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, es ist der 5. November, Black Friday steht vor der Tür, mit großen Schritten geht's drauf zu. Ist es für euch ein Thema? Macht ihr da mit? Seid ihr da auch schon bereit? Wie ist denn da so dein Gedanke dazu?
Ja, wir machen auf jeden Fall mit und ist fast eine Schande zu sagen, aber das erste Mal, dass wir so richtig uns da irgendwie reinstürzen und zig hunderte Creatives vorbereitet haben, Kampagnen schon vorbereitet haben, irgendwie Zielgruppen vorbereitet haben, alle Rabatte durchgeplant haben. Und wir sind da ready und wirklich super, super gespannt, wie das dann im Endeffekt für uns laufen wird, da wir da halt in dem Bereich noch nicht so super viel Erfahrung haben. Aber vielleicht hast du ja da noch einen Tipp für uns.
Ja, wir haben da super viele Erfahrungen, oder ich und auch wir bei Ecomhouse. Spannenderweise, ich habe dazu einen Report geschrieben, der jetzt bald kostenlos rauskommt. Also es geht so ein bisschen in Richtung von einem kostenlosen Buch. Und für alle, die jetzt hier auch zuhören, gerne auch an dich. Ich werde am Sonntag wieder ein Live-Webinar geben, 2 Stunden, wo ich genau cool, die Strategie zeige. Wir haben super viel Erfahrung mit so Promotion-Kampagnen. Kleiner Disclaimer, man sollte sowas natürlich nicht zu oft machen. Es gibt Brands, die machen eigentlich die permanent irgendwelche Rabattschlachten und sowas. Man muss es immer so ein bisschen vorsichtig und ganz gezielt einsetzen. Ja, was kann ich dir für Tipps geben? Also ich kann dir mal so die Learnings von letzten Black Friday geben. Wir haben da letztes Jahr im November, ich glaube, wir haben über 4,3 Millionen Euro oder sowas generiert, nur in diesen 30 Tagen. Und da sind die ein oder anderen Learnings natürlich dabei rausgekommen. Das erste ist, wir haben viel zu wenig gespendet. Das heißt, an diesen Tagen sind natürlich die CPM-Preise höher, klar, jeder macht da Ads. Auf der anderen Seite ist aber der Buying-Intent von den Leuten extrem hoch. Also wir merken das teilweise jetzt schon, dass die Leute gefühlt so ein bisschen in der Warteposition sitzen, weil die alle wissen, okay, jetzt kommen bald die Angebote. Das heißt, es ist eigentlich wie so ein Vulkan. Und unser Mindset mittlerweile ist, wir wollen so viel wie nur geht wirklich ausgeben und richtig pushen, weil es gibt ein so krasses Momentum, Neukunden an der Stelle zu gewinnen und natürlich auch die Returning Customers zu pushen. Ja. Vorbereitung ist der Schlüssel. Wir haben ehrlich gesagt vor 3 Wochen angefangen mit allen unseren Brands. Also wir betreuen gerade 15 Brands bei Ecomhouse und wir haben alles durchgeplant vom Halloween, Singles Day, Black Week, Black Friday, Cyber Monday, St. Nikolaus, Weihnachten, dann diese kurze Zeit, wo man keine Produkte mehr liefern kann wegen dem Shipping. Also so der 23., 24., da haben wir Kampagnen, wo wir Gutscheine, so quasi Last-Minute-Gifts-Kampagnen machen und dann zwischen den Jahren so die Neujahrskampagne, weil das ist eigentlich auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Die CPM-Preise gehen runter. Genau, Q5. Ja. Facebook sagt selber Q5. Da lohnt sich es auch immer nochmal, Ads zu schalten. Aber wenn ich es runterbrechen darf für dich und auch für euch, liebe Zuhörer, Vorbereitung ist der Schlüssel. Also wirklich die Sachen auch simpel halten. Nicht irgendwelche super crazy Angebote, wie wenn du Produkt A kaufst, bekommst du Produkt B um 30% gratis und aus Kategorie C gibt es noch ein gratis Produkt obendrauf. Das checkt einfach niemand. Das heißt, wirklich simpel sein. Was eigentlich immer funktioniert, ist ein Discount irgendwas zwischen 15-30%. Spannenderweise, wir testen die Offers auch immer vorher. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Halloween-Sale hergenommen, um das eigentliche Angebot zu testen für Black Friday, zum Beispiel einen 20% Gutschein. Und was ich da sagen kann, ist, für viele Brands haben immer so das Mindset, ja, wenn ich jetzt Rabatte gebe, dann habe ich eine kleinere Marge und so weiter. Das killt mir die ganze Brand. Auf den Daten basierend, was ich sehe, ist, dass die Conversion Rate nach oben schießt, dass der AOV, der Warenkorbwert, sich auch teilweise erhöht, dass die Bestandskunden weitere Male kaufen. Das heißt, es hat halt viele positive Effekte, aber man darf sowas halt nicht das ganze Jahr machen. Also das ist jetzt kein nachhaltiges Klar. Ding, sondern immer wieder solche Peaks. Und E-Mails verschicken, Facebook-Kampagnen machen, vielleicht ein kleiner Trick, das haben wir letztes Jahr rausgefunden, als wir Daten analysiert haben. Wir haben eine direkte Korrelation gemerkt, wenn wir viele E-Mails rausgeschickt haben, also am Zeitpunkt der E-Mail. Was dann passiert ist, dass der Online-Shop oder deine Landingpage viel sehr guten Traffic abbekommt. Das heißt, die Conversion Rate steigt. Der Facebook-Pixel sagt, hey, wow, coole User Experience. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass auf Facebook der CPM teilweise um 30-40% reduziert wird, weil so viele Conversions stattgefunden haben. Und das hat uns dann erlaubt, also kleiner Trick, das haben wir letztes Jahr gemacht. Wir haben am Tag vor dem Black Friday am Abend oder eigentlich am Nachmittag war es, oder ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, mittags oder nachmittags, E-Mails rausgeschickt, schon mit dem Angebot. Die Leute sind auf den Shop drauf, haben gekauft für die Bekloppten. Die Kampagnen, die zu dem Zeitpunkt liefen, sind um 30-40% günstiger geworden. Und wir konnten dann am eigentlichen Tag vom Black Friday auf eiskalten Traffic auf Facebook bis zu 70.000 pro Ad-Account ausgeben am Tag, weil wir einfach diesen Vorteil hatten von dem günstigeren Traffic. Also das sind so kleine Tricks, aber im Grunde genommen, wenn ich zusammenfasse, Vorbereitung und die Dinge simpel halten, dann hat man viel mehr gewonnen als andere Sachen.
Ja, mega. Vielen, vielen Dank. Super spannend.
Sehr gerne. Ja, cool. Wie sehen denn jetzt so für deine Brand vielleicht noch so die nächsten Monate, Jahre aus? Du hast vorhin gesagt, so Retail ist noch ein Thema. Was hast du denn so für Ziele noch?
Ja, wir wollen also im Dachbereich mit unserer Marke Flora Nutri so die größte vegane Supplement-Brand werden. Also das übergeordnete Ziel. Ansonsten Produktpalette erweitern, noch mehr Fokus auf Food-Produkte, weil wir einfach merken, dass für viele Leute so das Thema, keine Ahnung, Vitamin-D-Kapseln noch ein bisschen komisch ist, weil es eben Kapseln sind und die dann nicht so einen richtigen Bezug zu haben. Und von der User Experience ist es einfach noch cooler, noch spannender, weil man einfach noch leckerere und mehr Food-Produkte hat. Also wir haben zum Beispiel High-Protein, Low-Fat-Chips, super, super leckeren veganen Proteinriegel. Und in die Kerbe wollen wir einfach noch mehr reinschlagen und noch mehr coole Produkte bauen. Genau, und dann, wie gesagt, noch die neue Brand, die noch ein bisschen andere Positionierung hat. Das ist noch ein bisschen, das ist noch Top-Secret aktuell. Aber das sind nur die Projekte für die nächsten Monate, fürs nächste Jahr.
Sehr cool, bin ich gespannt. Nice. Ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein sehr angenehmes und sehr insightvolles Interview, würde ich fast sagen. Wenn jetzt hier jemand von den Zuhörern sagt, hey, ich möchte mich mit dir connecten, ich möchte ein paar mehr Infos über dich erfahren, wie finden dich die Leute am besten?
Ja, super gerne. Also ich freue mich immer, wenn ich irgendwie Anfragen bekomme, bin auch super, super offen für Austausch und habe da irgendwie gar nicht gar kein starkes Konkurrenzdenken, auch wenn Leute vielleicht in der gleichen Nische unterwegs sind wie wir. Also am besten einfach auf LinkedIn schreiben. Mein Name Alon Kollmann-Lerner. Findet man eigentlich relativ schnell. Bisschen komplizierter Name, aber da gibt es nicht so viele, die so heißen.
Alles klar, dann ich sag vielen, vielen Dank. Du bist jederzeit gerne wieder hier eingeladen im Podcast und ich wünsche dir ein super geiles Wochenende.
Wünsche ich auch. Vielen Dank, mach's gut. Ciao, Daniel.
Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel 6- bis 7-stellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir ganz genau, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel skalieren zu können. Es sind immer die gleichen 5 Elemente, die du meistern musst, um deinen Onlineshop erfolgreich zu machen. Du willst wissen, welche das sind? Gehe jetzt auf ecomsecrets.de und finde es heraus.